ARD.
Es ist eine geisterhafte Atmosphäre in über 6000 Meter. Hier auf dem Mount Everest hat es gerade eine Lawine gegeben. 10 Menschen wurden von ihr begraben, darunter 6 Sherpas und Junko Tabai. Sie liegt bewusstlos unter den Schneemassen. Was danach passiert, ist nicht weniger als ein Wunder und macht diese Folge hier und heute überhaupt erst möglich. Ey, ihr Mäuse des Wissens, ich bin echt mega aufgeregt, denn das heutige Thema ist nicht nur unglaublich spannend, es behandelt auch noch einen Berg, der mich so sehr fasziniert wie wenige andere Dinge auf der Welt. Und zwar geht es um den Mount Everest. Also danke, 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 dass ihr euch dafür entschieden habt. Ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut. Also nichts wie rein. Wir werden heute klären, was den höchsten Berg der Welt so krass und auch so gefährlich macht. Wie Junko Tabai, unsere heutige Protagonistin, zum Bergsteigen kommt, den Everest dann als erste Frau jemals bezwingen will, auf dem Weg dorthin von einer Lawine begraben wird und dann etwas sehr Verrücktes passiert. Viel Spaß heute bei Wissen mit Zoe. Kapitel 1: Der Gipfel des Himmels. Ja, so nennen die nepalesischen Einheimischen den Mount Everest. Er befindet sich mitten im Herzen des Himalaya-Gebirges. Und durch seine unglaubliche Größe gehört er zu Tibet und Nepal gleichzeitig. Ein Ort, an dem die Erde höher aufragt als irgendwo sonst auf diesem Planeten. Hier erhebt sich der Mount Everest, der höchste Berg der Welt. Ein massiver Koloss aus Fels, Eis und Schnee. Seine Entstehung beginnt lange vor den ersten Menschen. Vor etwa 40 bis 50 Millionen Jahren bewegt sich die indische Kontinentalplatte langsam nach Norden. Man kann sie sich als eine riesige, mehrere Kilometer dicke Steinfläche vorstellen, auf der ganze Länder liegen. Über hunderttausende Jahre hinweg schiebt sie sich immer weiter nördlich in Richtung Asien. Und irgendwann, boom, stößt sie auf eine zweite ebenso gewaltige Steinplatte, nämlich die Eurasische. Und was dann passiert, ist ziemlich krass. Denn anders als bei einem Zusammenstoß zweier Autos, gibt hier bei den Platten keine Seite nach. Sie sind viel zu massiv, um auszuweichen. Stattdessen beginnt das Gestein an der Kontaktstelle zu knicken, sich zu stauchen. Und dann wird es nach oben gedrückt. Ähnlich wie ein Teppich, der sich faltet, wenn man ihn von zwei Seiten zusammenschiebt. Und so entsteht über die Millionen von Jahren dann ein Gebirge. Deshalb spricht man auch häufiger davon, dass sich Berge aufgefaltet haben. Und das ist tatsächlich an vielen Orten so auf der Erde passiert. Doch nirgendwo so gewaltig wie hier im Himalaya. Und ganz crazy an der Stelle, dieser Vorgang ist noch nicht an seinem Ende. Auch heute drücken die Platten noch immer gegeneinander. Deshalb wächst der Mount Everest tatsächlich jedes Jahr weiter. Zwar nur um wenige Millimeter, aber wissenschaftlich messbar. Und ja, das bedeutet auch, dass der höchste Berg der Welt ganz ursprünglich mal flach war. So flach sogar, dass Forschende nahe des Gipfels Gesteine finden, die einst mal auf dem Grund eines Meeres gelegen haben. In manchen davon findet man sogar versteinerte Muscheln. Schon verrückt, oder? Doch der Berg wächst nicht nur, es passieren auch Dinge, die ihn kleiner werden lassen. Sehr starke Winde schleifen obere Gesteinsschichten ab. Eis sprengt Risse auf, die teilweise dann größere Schichten abtragen und so auch Lawinen auslösen können. Man kann sich das quasi vorstellen wie ein ständiges Tauziehen der Natur. Von unten drückt die Erde den Berg nach oben und von oben nagen unterschiedliche Einflüsse ununterbrochen an ihm. Und dennoch gewinnt momentan das Wachsen. Denn aktuell hat der Mount Everest eine Höhe von 8.848 Metern und 86 Zentimetern über dem Meeresspiegel. Und das ist nicht nur eine beängstigende Höhe, sondern auch eine gefährliche. Denn Berge über 8.000 Meter haben eine eigene Eigenschaft. Ab hier beginnt die sogenannte Todeszone. Umso höher man steigt, desto dünner wird die Luft. Und dünne Luft bedeutet, sie kann nicht mehr so viel Sauerstoff aufnehmen. Ab 8000 Metern kommt der menschliche Körper so in ein Defizit. Selbst im Ruhestand kann er nicht so viel einatmen, wie er eigentlich bräuchte. Organe, Muskeln und Gehirn arbeiten unter Dauerstress. Während sich der Körper nicht mehr erholen oder anpassen kann, er baut sich quasi ab. Jeder weitere Schritt kostet enorme Kraft. Deshalb gilt diese Todeszone als Bereich, in dem ein Mensch nur sehr kurze Zeit überleben kann. Von Bergen dieser Höhe, den sogenannten 8000ern, gibt es 14 Stück auf der Erde. Und sie üben auf die Menschheit eine enorme Faszination aus. Auch auf unsere heutige Protagonistin. Kapitel 2: Junko. Junko Tabei wächst in den 1940er Jahren in Japan auf. Sie ist das jüngste von 7 Kindern. Und schon früh fällt sie auf, aus Sicht vieler aber nicht positiv. Sie ist kleiner und schmaler als andere in ihrem Alter, dazu häufig krank. Sie wirkt daher ziemlich zerbrechlich. Schon als Kind wird sie deshalb von anderen gehänselt. Man könnte jetzt denken, es geht weiter mit, doch dann findet sie Sport als Lösung für das alles, als Ventil, als Freiheit, als... Nope. Sport spielt in ihrer frühen Kindheit zunächst gar keine Rolle. Bewegung erscheint ihr eher anstrengend als befreiend, doch der Wendepunkt soll kommen. Und zwar, als Junko 10 Jahre alt ist. Beim Schulausflug geht es für sie und ihre Klasse erstmals in die Berge. Sie besteigen einen vergleichsweise niedrigen Vulkan, er ist knapp 2000 Meter hoch. Doch für unsere Junko eröffnet sich eine komplett neue Welt. Zum ersten Mal eröffnet sich hier eine sportliche Welt, in der nicht die schnellste oder stärkste Leistung gewinnt, sondern es auf Ausdauer, Ruhe und einen eigenen Rhythmus ankommt. Beim Gehen merkt sie, dass niemand sie drängt. Und oben angekommen breitet sich dann eine Stille aus, die sie bis dahin nicht kennt. Der Blick über die Landschaft gibt ihr ein Gefühl von Freiheit, das sie tief berührt. In diesem Moment versteht Junko, dass die Berge für sie ein neues Zuhause sein könnten. Und von da an lässt sie das Bergsteigen auch nicht mehr los. Sie beginnt sehr viel zu wandern und dann auch zu klettern. Sie setzt sich immer größere Ziele, will hohe Berge erklimmen, doch wird schon bald in die Realität zurückgeholt. Sie ist mittlerweile in ihren 20ern. Es sind die 1960er Jahre. Der Alpinismus, zu dem auch das Bergsteigen gehört, hat 10 Jahre zuvor wortwörtlich seinen Höhepunkt erreicht. Nach vielen tödlichen Versuchen wurde erst 1953 das erste Mal der Mount Everest bestiegen. Doch nicht nur in Japan ist das eine Zeit, in der Alpinismus eine fast ausschließlich männliche Welt ist. Hohe Gipfel gelten nämlich als gefährliche Männersache. Frauen wird offen gesagt, sie hätten dort nichts zu suchen. Man unterstellt ihnen Schwäche, fehlende Belastbarkeit und mangelnde Ernsthaftigkeit. Lange Zeit dürfen sie nicht mal in Alpinclubs beitreten. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr das Junko trifft, die ja schon als Kind mit diesen abwertenden Worten konfrontiert wird. Statt Unterstützung wird ihr geraten, einen sicheren Beruf zu ergreifen, mit den Bergen aufzuhören. Doch unsere Junko entscheidet sich genau für das Gegenteil. Denn es ist ihr egal, was die Leute sagen. Und so schafft sie sich ihren eigenen Raum. 1969 gründet sie den Joshi Tohan Club. Joshi ist japanisch und bedeutet Frauen. Und Tohan hinaufklettern. Es ist also ein Bergsteigerclub ausschließlich für Frauen. Der erste seiner Art in Japan. Der Leitspruch des Clubs lautet: Let's go on an overseas expedition by ourselves. Lasst uns alleine auf Expedition ins Ausland gehen. Und schnell schließen sich einige Frauen an. Sie trainieren hart, planen Touren und bereiten sich Schritt für Schritt auf ihre erste Expedition vor, die dann nur ein Jahr später auch stattfindet. 1970 besteigt ein reines Frauenteam unter Junkos Führung den Annapurna 3 in Nepal, nicht weit entfernt vom Mount Everest. Mit 7.555 Metern Höhe liegt er auf der Liste der höchsten Berge der Welt auf Platz 42. Ein Riesenerfolg der Gruppe. Und auch eine Leistung, die weltweit Aufmerksamkeit erregt. Doch unsere Junko denkt weiter. Und ihr Blick richtet sich nun auf den höchsten Punkt der Erde. Kapitel 3: Das Drama. Der Weg auf den Mount Everest ist steinig. Nicht nur im wahrsten Sinne, auch die Vorbereitung. Genehmigungen, um aufzusteigen, sind rar. Man braucht auch Sponsoren, so ein Aufstieg kostet nämlich auch ganz schön viel Geld. Für Ausrüstung, Gebühren, auch um die Sherpas zu bezahlen. Das sind einheimische Bergführer aus dem Himalaya, die in großer Höhe aufgewachsen sind, den Berg und seine Gefahren ganz genau kennen. Sie unterstützen fast jede Expedition beim Tragen der Ausrüstung und beim Sichern des Weges. Ohne sie wäre der Aufstieg kaum möglich. Doch trotz all dieser Widerstände bleibt Junko, die mittlerweile sogar Mutter ist, fest entschlossen. Um alles finanzieren zu können, arbeitet sie als Lehrerin, gibt Klavier- und Englischunterricht. Dazu näht sie Teile der Ausrüstung selbst. Fast alles, was sie hat, fließt in diesen einen Versuch. Und 1975 ist es dann schließlich soweit. Mit einer Gruppe von 15 japanischen Frauen und mehreren Sherpas bricht sie auf. Auch ein Kamerateam begleitet die Gruppe. Sie wählen die Route über die Südseite Nepals, ein sehr gefährlicher Weg, und das werden sie, wie ganz am Anfang gehört, auch noch zu spüren bekommen. Im Frühjahr 1975 erreicht die Gruppe den Mount Everest. Seit Wochen bewegen sich die Frauen langsam durch das Khumbu-Tal, eine breite Hochgebirgsregion im Himalaya auf der nepalesischen Seite des Mount Everest, die als klassischer Zugang zum Berg gilt. Dieses Tal liegt bereits mehrere tausend Meter über dem Meeresspiegel und ist für viele Expeditionen der erste lange Abschnitt auf dem Weg zum höchsten Berg der Erde. Sie schlagen immer wieder Lager auf, warten bewusst immer wieder mehrere Tage. Das machen sie, damit sich der menschliche Körper an die großen Höhen gewöhnen kann. Ein zu schneller Aufstieg ist lebensgefährlich. Der Aufstieg folgt also einem festen Rhythmus aus Geduld, Erschöpfung und Pausen. Jeder Schritt nach oben wird mit Sauerstoffmangel, Kälte und körperlicher Schwäche bezahlt. Anfang Mai erreicht das Team dann ein Hochlager auf etwa 6.300 Metern. Hier will die Gruppe noch einmal Rast machen, noch einmal Kraft sammeln für den Übergang in die Todeszone. Doch dann folgt der 4. Mai 1975. Es sind die frühen Morgenstunden, das Camp schläft noch, als man plötzlich ein entferntes Geräusch hört. Ein Grollen, dann baut sie sich langsam auf, sie kommt auf das Lager zu und dann bricht sie über das Camp hinein. Es ist eine gewaltige Lawine. Innerhalb weniger Sekunden werden gigantische Mengen Schnee, Eis und Geröll über das Lager geschleudert. Zelte brechen zusammen, Wege verschwinden. 5 der Bergsteigerinnen werden unter tonnenschweren Massen begraben. Auch Junko wird mehrere Meter tief verschüttet. Sie kann sich nicht bewegen, bekommt kaum Luft und verliert das Bewusstsein. Erfahrene Sherpas beginnen sofort zu graben, mit bloßen Händen und einfachen Werkzeugen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und tatsächlich, sie finden Junko. Sie und die 4 anderen verschütteten Bergsteigerinnen können lebend geborgen werden. Ein Wunder. Doch sie sind schwer gezeichnet. Junko erleidet zahlreiche Prellungen, sie ist schwer unterkühlt, kaum in der Lage zu stehen. Im Basislager wird heftig diskutiert. Die Sherpas, die Expeditionsleitung und ein Arzt fordern den sofortigen Abbruch. Für viele scheint klar, dass dieser Berg nach dem Lawinenunglück nicht mehr bezwungen werden kann. Doch das letzte Wort gehört Junko. Und diese trifft eine andere Entscheidung. Sie weigert sich aufzugeben. 3 Tage lang bleibt sie im Hochlager, eingehüllt in ihren Schlafsack, sammelt Kraft und wartet, bis ihr Körper wieder einigermaßen funktioniert. Dann steht sie tatsächlich auf und setzt den Aufstieg fort. Zu viele Jahre hat sie sich hierauf vorbereitet, zu viele Jahre gehört, dass Frauen nichts auf Bergen zu suchen hätten, dass sie zu schwach, zu emotional, zu verletzlich sind. Und jetzt so nah am Gipfel wird sie nicht so einfach aufgeben. Am 16. Mai 1975 ist es dann soweit. Junko bricht alleine, nur begleitet von einem Sherpa, der ihr beim Tragen der Ausrüstung hilft, zum finalen Gipfelaufstieg auf. Eigentlich war geplant, dass 2 Frauen die letzte Etappe absolvieren sollen. Doch die Lawine und auftretende Höhenkrankheiten verändern die Lage sehr. So sind es also nur Junko und der Sherpa. Der letzte Abschnitt hat es nochmal extrem in sich. Jeder Atemzug kostet immense Kraft. Jeder Schritt fühlt sich an, als würde der Körper dagegen arbeiten. Doch dann haben sie es geschafft. 16. Mai 1975, 12.30 Uhr Ortszeit. Als erste Frau jemals erreicht Junko Tabai auf einer Höhe von 8.848 Metern den Gipfel des höchsten Berges der Welt. In Japan und weit darüber hinaus wird Junko Tabei über Nacht berühmt. Als Frau, die den Mount Everest bezwang. Und es so trotz aller Widrigkeiten allen bewiesen hat. Alpinismus ist keine Männerdomäne. Zusammenfassung: Junko Tabei wächst 1939 in Japan auf, als jüngstes von 7 Kindern. Sie ist für ihr Alter ziemlich klein und oft krank, wird daher schon früh unterschätzt und gehänselt. Sport spielt zunächst kaum eine Rolle in ihrem Leben. Doch ein Schulausflug in die Berge verändert dann alles. Junko entdeckt dort einen Ort, an dem nicht Kraft oder Größe zählen, sondern Ausdauer und eigener Rhythmus. Das Bergsteigen wird für sie zu einem Raum der Freiheit. Doch sie stößt auf eine fast ausschließlich männliche Bergsteigerwelt. Frauen gelten als ungeeignet für große Höhen. Etwas, das Junko nicht akzeptieren will. 1969 gründet sie daher einen eigenen Frauenbergsteigerclub. Und nur ein Jahr später, 1970, gelingt dem Team mit der Besteigung des Annapurna 3 ein erster international beachteter Erfolg. Und Junko hat auch schon ihr nächstes Ziel im Visier, den Mount Everest. 1975 bricht sie auf, erneut mit einer rein weiblichen Expedition. Doch dann geschieht das Schreckliche. Sie und 4 weitere Bergsteigerinnen werden kurz vor dem letzten Aufstieg von einer schweren Lawine überschüttet. Sie überleben nur knapp. Doch trotz ihrer Verletzung entscheidet sich Junko, es versuchen zu wollen. Sie beißt sich durch und ihr eiserner Wille zahlt sich aus. Am 16. Mai 1975 erreicht sie den Gipfel des Mount Everest. Sie geht als erste Frau der Welt auf dem höchsten Punkt der Erde in die Geschichte ein. Doch der Everest ist noch lange kein Endpunkt für sie. In den Jahren darauf besteigt sie die höchsten Berge der Welt. 1992 wird sie so zur ersten Frau mit allen 7 Summits. Das bedeutet, dass sie die höchsten Berge aller 7 Kontinente bestiegen hat. Auch eine spätere Krebserkrankung hält sie nicht vom Bergsteigen ab. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2016 erklimmt sie in mehr als 76 Ländern den jeweils höchsten Gipfel. Und damit hat sie es nicht nur den Kritikern bewiesen, nicht nur der Männerwelt, die sie anfangs belächelt hat, sondern vor allem sich selbst. Alter Leute, ich weiß, wir sagen es wirklich oft, aber auch hier. Wie krass war diese Frau bitte? So viel Mut zu beweisen, trotz dieses heftigen Gegenwinds. Also witzig, nicht nur der echte Gegenwind auf dem Berg, vor allem auch der von der Gesellschaft. Stellt euch das mal vor, jeder sagt euch, ihr sollt aufhören, weil ihr eine Frau seid, das ist nichts für euch. Und dann beweist ihr allen das Gegenteil. Wow, echt unser tiefster Respekt dafür. Ich persönlich hätte echt einige Fragen an Junko, wirklich schade, dass man diese nicht mehr stellen kann. Aber dafür könnt ihr das tun, und zwar an uns. Und wir beantworten sie dann nächste Woche. Und damit gehen wir auch direkt zu euren Fragen, die ihr letzte Woche zu unserer Ausnahmeturnerin Simone Biles gestellt habt. Die erste haben wieder einige von euch gestellt, unter anderem Maria, Ricky, Emilia, Lian, Nele und Nina. Zoe, hat Simone eigentlich Kinder? Und die Antwort lautet nein. Simone hat bislang keine eigenen Kinder. Zwar betont sie in Interviews, dass sie und Ehemann Jonathan Owens sich in Zukunft Kinder wünschen, aber erst nachdem beide weitere berufliche Ziele erreicht haben. Denn die sind von beiden ziemlich groß. Simone möchte ja zu den Olympischen Spielen 2028 in LA und ihr Mann Owens ist Football-Profi und spielt aktuell für die Chicago Bears. Frage Nummer 2 ist von Noah. Er will wissen, ob Simone einen Weltrekord trägt. Und tatsächlich ja. Sie hat nämlich von allen Männern und Frauen jemals die meisten Medaillen bei Kunstturn-Weltmeisterschaften gewonnen. Insgesamt sind es 30 Stück und davon sind sogar 23 Gold. Zusätzlich gilt sie kombiniert mit ihren Olympiamedaillen als meistdekorierte Turnerin der Geschichte. Eine absolut krasse Leistung. Und die letzte Frage kommt von Dorothea MJA-4311 und Zoe. Echt coolen Namen hast du. Zoe, war Simone noch mal Richterin bei einem Turnwettbewerb? Könnte sie ja ziemlich gut bewerten. Und sehr gute Frage. Also eine offizielle Kampfrichtertätigkeit bei einem regulären Wettkampf hat Simone bisher nicht ausgeübt. Aber sie ist seit 2019 als Jurorin bei einer Showveranstaltung namens Superstars of Gymnastics tätig. Und damit, meine lieben Mäuse des Wissens, sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich glaube, meine persönliche Lieblingsfolge. Ihr wisst ja, ich liebe den Mount Everest. Und damit schauen wir aber auch schon wieder nach vorne. Denn wir haben wieder drei spannende Ladies für euch vorbereitet und irgendwie haben wir schon eine kleine Ahnung, für wen ihr euch entscheidet. Also als allererstes Taylor Swift. Müssen wir fast gar nicht erklären, denke ich. Sie ist die meistgestreamte Person in der Geschichte von Spotify. Außerdem setzt sie sich öffentlich für Rechte von Künstlerinnen und Künstlern ein. Dann haben wir Grace Hopper, eine Computerpionierin und Entwicklerin früher Programmiersprachen, die die digitale Welt entscheidend mitgestaltet und Programmieren für viele Menschen überhaupt erst verständlich macht. Und last but not least Hedy Lamarr. Sie ist eine Hollywood-Schauspielerin und zugleich eine brillante Erfinderin, die eine Funktechnik entwickelt, die später zur Grundlage für WLAN und Bluetooth wird. Wir sind wie immer gespannt, für wen ihr euch dieses Mal entscheidet. Damit hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr wieder. Bis dahin verbleiben wir wieder mit ganz viel Liebe für euch alle. Und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.